und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Episode 20 der Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, beendet die 1980er Jahre des alten Millenniums. Am Fenster gegenüber, so heißt es in Folge 13 und berichtet von meinen Erlebnissen mit der Freizeitkickertruppe Torpedo Dienstag. Ebenso führt diese Folge auch bereits in das Jahr, wo ich meinen 40. Geburtstag feierte. Eigentlich eine ganz normale, unaufgeregte und konforme Zeit, wenn da der Stress im Job nicht gewesen wäre. Und dieser Stress führte mich dann in Folge 14 in den Pott. Deshalb heißt die Folge dann, wie es Herbie so schön sang, Bochum, ich komm aus dir, Bochum, ich häng an dir. Nach meinem beruflichen Wechsel wurde nun auch mein Leben insgesamt wieder entspannter, aber auch beruflich spannender und interessanter. Insbesondere die neuen Erfahrungen dort im Ruhrpott mit den Menschen und der Mentalität brachten viele neue Erkenntnisse. Auch mit den authentischen Fußball dort im Revier kam ich in Verbindung. Zweimal Survival, erst mit dem Fahrrad, dann auf dem Standesamt. So geht es mit Folge 15 weiter. Nachdem mein Leben nun wieder entspannter war, kehrte auch so etwas wie Harmonie, was immer das auch bedeutete, zurück. Es ging zurück in die Natur mit Fahrradtouren durch die niedersächsischen Landschaften, ausgerüstet mit Zelt und Survival-Kit. Auch privat kam es zu einem erneuten Überlebensversuch mit dem Lebensformat Ehe. Und im Fußball durfte ich mit einer ganz grauen Maus den Aufstieg in die erste Bundesliga zusammen mit der Mannschaft und Spargeltarzan Hannes Bongartz feiern, der SG Wattenscheid 09. Nun schien die Welt wieder in Ordnung und das Jahrzehnt endete dann auch mit einem weltpolitischen Ereignis, dem Fall der Mauer. Hier nun reinhören und Infos und Erinnerungen an eine Zeit erhalten, die viele Wenden brachte.
Am Fenster gegenüber, mit der Freizeitkickertruppe Torpedo Dienstag machten wir dann das eine oder andere Spiel gegen weitere Freizeitkicker. Insbesondere aber die Turniere, die von verschiedenen Hobbyfußballern veranstaltet wurden, brachten da am meisten Fun. Das waren durchweg profihaft organisierte Veranstaltungen mit allem, was man dafür brauchte. 10 bis 12 Teams, Bratwurststand, Kuchen- und Kaffeestand für die anwesenden Begleiterinnen und natürlich Bierstand für die Teilnehmer, aber erst nach dem Turnier natürlich. Es gab im Sommer durchaus 3 bis 4 dieser Turniere. Das größte davon war der von der Deutschen Bahn organisierte DB Supercup für Betriebsmannschaften und Freizeitkicker. Dazu fanden sogar Parallelturniere in verschiedenen deutschen Städten statt und man konnte sich dort auch für das Finalturnier qualifizieren. Da waren die Anmeldeplätze natürlich sehr begehrt. Bei dem Turnier in Hannover reichte es für uns leider nur zum 3. Platz, aber nur die ersten beiden kamen weiter. Es traten dort ca. 19 Teams an. Ein ebenso begehrtes Turnier war das Fußball-Wohltätigkeitsturnier in Saarstedt. Das hatte immer prominente Schirmherren, wie Werner Gräber, Jürgen Bandura, Dieter Schatzschneider. Ebenso machten dort auch Bundesliga-Schiedsrichter mit und moderiert wurde die Veranstaltung vom damaligen NDR-Sportreporter Helmut Müller. Eines Tages dann, beim Training dienstags beim TuS Rickingen, kam es zu einem Pressschlag zwischen mir und einem Mitspieler. Ich kam dabei zu Fall und merkte, wie mein Fuß zur Seite kippte ohne Einwirkung von mir. Da registrierte ich sofort, da stimmt was nicht. Als ich dann versuchte aufzustehen, ging es aber nicht. Die Mitspieler und Kollegen kamen sofort zu mir und stellten fest, da ist was gebrochen, wir brauchen einen Krankenwagen. Ich verspürte in dem Moment aber noch kaum Schmerzen, war wohl noch voll Adrenalin. Nach wenigen Minuten war dann auch bereits der Rettungswagen dort und ich wurde von den Sanitätern versorgt. Dann ging es ab mit Blaulicht ins Siloar Krankenhaus, das nicht sehr weit vom Sportplatz entfernt liegt. Nach den Untersuchungen und Röntgen bekam ich eine örtliche Anästhesie von der Hüfte abwärts. Dann sah ich nur noch Instrumente, die aussahen wie Handwerkszeug, Bohrer, Schraubendreher, Hammer, alles aber in Chromstahl. Es wurde dann ein Vorhang zugezogen, so dass ich nicht mehr sehen konnte, was da nun weiter geschah. Allerdings an den Geräuschen und am Druck auf meine Ferse konnte ich vernehmen, dass da wohl gebohrt wurde. Und tatsächlich, als dann nach einer ganzen Zeit die Prozedur beendet war, war durch die Ferse ein Stift hindurchgesteckt, an dem an beiden Seiten eine Drahtkordel befestigt war, die über eine Rolle lief und an deren anderen Ende ein 4 Kilo Gewicht hing. Ein Streck, wie die es nannten. Die Diagnose lautete nämlich, glatter Wadenbein- und Schienbeinbruch. Die Bruchstelle musste so auseinandergehalten werden, damit sich dort wieder Gallertmasse bildet und die Bruchstelle dann wieder zusammenwächst. Und so lag ich nun im Siloar in der 6. Etage mit Blick auf den Schützenplatz und das Niedersachsenstadion. Hochsommer, aber bewegungsunfähig. Ich lag auf dem Rücken, vor mir das Gestell mit den Seilen und auf dem Schützenplatz fand das Schützenfest statt, an dem ich nicht teilnehmen konnte. So bekam ich dann immer wieder Besuch von der Altstadtklicke, die auf dem Weg zum Schützenfest war und damit sowieso hier in der Nähe. Super. Dann fand auch noch irgendwann ein Konzert im Niedersachsenstadion statt, weiß aber nicht mehr genau wer das war. Ich glaube so ein Softie namens Phil Collins oder so. Die Stones Gott sei Dank jedenfalls nicht. So lag ich da nun 6 Wochen lang. Irgendwann wurde das Gestell dann abgebaut und auch der Stift aus der Ferse entfernt. Nun begann der Muskelaufbau. Durch das lange Liegen hatten sich die Muskeln enorm abgebaut, so dass ich zunächst gar nicht stehen konnte. Also Däuserband und jede Menge Übungen mit der Physiotherapeutin. Dann noch das Treppenlaufen mit den Gehhilfen lernen und danach durfte ich endlich das Krankenhaus wieder verlassen. Bis zur uneingeschränkten Bewegungsfreiheit dauerte es noch etwas länger, aber Hauptsache wieder zu Hause. Mit Fußballspielen war es nun aber endgültig vorbei. Aber ich blieb der Truppe trotzdem treu, ich wurde nun Teammanager und Pressesprecher. Irgendwie kam ich immer wieder auf alte Muster im Zusammenhang mit Fußball zurück, war ja auf Sylt damals auch Teammanager. Nun wurde es bei der Freizeittruppe natürlich auch professioneller. Mit meinem unbändigen Hang zur Organisation wurde jetzt alles, was wir vorhatten, strategisch geplant. So auch unsere jährlichen Hallenfußballturniere. Dazu musste immer eine Location besorgt werden, und zwar über das Schul- und Sportamt. Für unsere Organisation brauchte ich natürlich eine Halle mit Tribünen und Regie- und Sprecherplatz. Diese Halle bekam ich dann entweder in der IGS Mühlenberg oder IGS Linden. Ich stellte nicht nur die Spielpläne auf, sondern verteilte auch die einzelnen Aufgaben. Und natürlich übernahm ich auch das Hallensprecheramt. Für das leibliche Wohl sorgten die Frauen, mit selbstgebackenen Kuchen, Kaffee, belegten Brötchen und Bierverkauf. Unsere Hallenturniere waren immer ein voller Erfolg und alle Beteiligten waren jedes Mal begeistert von der Teilnahme. Direkt nach der Wende hatte ich dann auch einmal an den Rat der Stadt Magdeburg geschrieben und um Vermittlung von dortigen Freizeitkickern für unseren Torpedo Cup 1990 gebeten. Von dort wurde die Anfrage an den Deutschen Fußballverband der DDR Magdeburg weitergeleitet und so kam auch direkt ein Kontakt zustande. Private Unterkünfte für die Sportler stellten wir selbstverständlich auch bereit. So fand dann am 21. April 1990 der Torpedo Cup als erste gesamtdeutsche Veranstaltung statt. Dazu konnten wir auch noch die Mannschaft von Radio FFN gewinnen. Mit dem damaligen stellvertretenden Programmdirektor hatte ich auch eine Zeit lang auf einem Zimmer im Siloar gelegen. Ebenso konnte ich auch noch einige Sponsoren akquirieren. Der Torpedo Cup 1990 wurde so ein voller Erfolg und ein unvergessenes Erlebnis. Wie gesagt, insgesamt war die Truppe sehr gut durchorganisiert, mit Jahreshauptversammlung, Torpedokasse, Kassenbericht, Tätigkeitsbericht, Planungen und einer Jahreszeitung mit allen Spielergebnissen und Kommentaren dazu. Hat richtig Spaß gemacht dort und war eine schöne Abwechslung vom stressigen Alltag. Und die Mitglieder dort kamen aus allen Kreisen. Akademiker, leitende Angestellte, Studenten, Ingenieure. Einer war dann sogar im Vorstand der hannoverschen Verkehrsbetriebe Östra. Der letzte Torpedo Cup fand dann 2001 statt. Aber zurück ins Jahr 1987, wo ich dann auch meinen 40. Geburtstag feierte. Ein Ereignis, bei dem man zunächst denkt, mein Gott, ist man jetzt alt. Aber so ein Ereignis ist dann immer auch ein Zeitpunkt, wo man zurückschaut, auf das, was man alles bereits erlebt hat. Na ja, da kommt dann schon eine ganze Menge zusammen und ich kann nicht sagen, dass es langweilig war. Wenn nicht der Stress wäre, den ich derzeit im Job hatte, wäre das sogar eine sehr entspannte Sache, mit so einer Vergangenheit zuversichtlich in die weitere Zukunft zu schauen. Und mein Wunsch damals für die weitere Zukunft war, ich möchte eines Tages selbstständig und selbstbestimmt sein, mein eigener Herr und meine Entscheidungen nur vor mir selbst verantworten. Aber erst einmal kam die Geburtstagsfete, die fand bei mir zu Hause statt. Es war ja eigentlich genug Platz und so waren dann Leute aus der Altstadtklicke, ein paar Leute von Torpedo Dienstag, mein Nachbar Hans mit Ulla da. Sollte doch alles im überschaubaren Rahmen bleiben, ich wollte da auch keine große Sache von machen. Es gab ein Buffet vom Catering-Service, Bier vom Fass, Wodka, Sekt, Wein und Alkoholfreies. Also das ganze Programm. Nun hatten wohl Hans und ich den Jungs von Torpedo mal erzählt, dass man im Haus gegenüber oben in der Wohnung das Badezimmerfenster sehen kann und dort wohl ein junges Mädchen wohnt, dass man dann das eine oder andere Mal schon mal so im Bade gesehen hat. Und als es dann langsam später wurde, waren die Burschen vom Fenster nicht mehr wegzubekommen. Immer stand irgendeiner dort und wartete, dass gegenüber etwas passiert. Dann wieder von den anderen die drängende Frage:
Kannst du schon was sehen?
So ging das mit denen den ganzen Abend. Dann ging einmal drüben das Licht an, und schon standen alle wieder am Fenster auf der Lauer. Aber im Bad passierte dann nichts. Es war eine Geburtstagsfete, die dem Anlass angemessen, nicht zu exzessiv und ausschweifend, aber auch nicht zu besinnlich war. Eine Feier, wie sie auch an jedem anderen Jahrestag stattfinden konnte. Trotzdem merkte ich, dass ich älter geworden war. Mirko ging inzwischen aufs Gymnasium und wurde auch schon konfirmiert. Also war 40 wohl das neue 39, während die Jungs immer noch am Fenster hingen und wissen wollten, wie alt das Mädel da drüben wohl sein wird. Aber dazu schwiegen Hans und ich. Neben meiner Stammkneipe bei Karl Chen ging es in der Altstadt am Wochenende dann auch schon mal in den Flohzirkus. Das war ein Veranstaltungszentrum in einer ehemaligen Lagerhalle am Leinufer und war über 20 Jahre eine feste Bühne für die Rockszene der Stadt. Hier fanden hunderte von Konzerten in der Landeshauptstadt Hannover statt. Auf der Bühne standen auch Oldie-Bands wie The Searchers, The Tremelors, The Rubets, The Trox, Showadivadi, The Mamas and The Papas, Scott McKenzie, Chris Norman, The Sweet, Difty Dosi, Biki Mick and Titch, auch Susi Quattro hat man regelmäßig im Flohzirkus gesehen. Musik entspannte jedenfalls immer total. Und unweit von meiner Wohnung gab es das New Orleans von Norbert, wo alle zwei Wochen sonntags zum Frühschoppen immer hannoversche Coverbands spielten. Das war dann auch immer ein sehr ausgedehnter Frühschoppen, der meistens auch erst bei der Dämmerung endete. Eigentlich eine sehr schöne Zeit, wenn da nicht der Job gewesen wäre. Irgendwie war ich jetzt ja auch fest liiert. Es hätte alles so schön entspannt sein können.
Bochum, ich komm aus dir, Bochum, ich häng an dir.
Inzwischen entwickelte sich die Lage der Firma immer negativer. Meinen mehrfachen Anforderungen nach Investitionen in das Equipment wurde von Seiten der Geschäftsleitung immer noch nicht entsprochen. Alle Absprachen, die seinerzeit bei der Übernahme des Jobs mit mir getroffen wurden, wurden bisher nicht eingehalten. Die Umsatzerlöse gingen durch viele Standzeiten und insbesondere auch dem Reparaturaufwand, rapide in den Keller. Der zusätzlich dadurch aufgebaute Druck und Stress wurde immer größer. Insbesondere das Fahrpersonal war mit dieser Situation nun zunehmend unzufrieden. Von Seiten der Geschäftsleitung wollte man auch keinen Zeitplan nennen, wann hier nun Abhilfe geschaffen werden soll. Ein zufriedenes und motiviertes Arbeiten war so kaum noch möglich. Alle Zusagen und Zukunftsplanungen für das Unternehmen, die zusammen bei meiner Einstellung entwickelt wurden, waren alle vom Tisch und so kam mir langsam der Verdacht, dass hier für die beiden Inhaber ein Modell geschaffen wurde, wo mit einem abgeschriebenen Fuhrpark Erlöse erwirtschaftet werden sollten, wofür ich nun hinhalten und meine Reputation opfern sollte. Nun hatte ich aber noch gute Kontakte zu einer Firma aus Osnabrück, deren Inhaber ich während meiner Zeit für das andere Osnabrücker Unternehmen kennengelernt hatte. Und mit ihm traf ich mich dann in Hannover einmal zum Essen, schilderte ihm so mal meine Situation. Er brauchte tatsächlich jemanden, der in Bochum für ihn eine Niederlassung übernimmt. Ich dachte mir deshalb, alles ist besser, als weiterhin dort in meiner jetzigen Position den Ausputzer zu spielen, zumal meine Tantiemen dort sowieso aufgrund der Erlössituation nicht fließen werden. Mit der Osnabrücker Firma kam ich dann auch finanziell überein, PKW und Übernahme der Mietkosten für eine kleine Zweitwohnung dort inklusive. So konnte ich dann meinen alten Job kündigen und mich auch vom Stress und schlaflosen Nächten befreien. Es war irgendwie doch eine große Erleichterung, auch wenn es jetzt in den tiefsten Ruhepott ging. Und nun konnte ich wie Herbert Grönemeyer singen.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser, als man glaubt. Tief im Westen.
Und in Bochum gab es ja auch einen Bundesliga-Club.
Machst mit einem Doppelpass jeden Gegner nass, du und dein VfL.
Die Situation in Bochum war dann wesentlich entspannter. Allein die Kundenstruktur war viel diversifizierter ohne die ausbeutenden LEH-Handelsketten. Auch das dortige Personal war ebenfalls wesentlich motivierter, weil nunmehr wieder eine Führung erfolgte, die bei dem Vorgänger wohl nicht vorhanden war. Trotz der dortigen Mentalität, wo man es schon einmal etwas lässiger sieht, waren die Leute dort froh, dass sie wieder jemanden hatten, den sie ansprechen konnten, der konkrete Ansagen machte und vor allem Ziele definierte. Man fühlte sich jetzt wieder als Team. Meine ersten Tage bestanden nun auch darin, mir eine kleine Wohnung zu suchen, für meinen Aufenthalt unter der Woche. Freitagsmittag fuhr ich ja nach Hannover und kam montagsmittag wieder zurück. Ich fand dann eine teilmöblierte Anderthalbzimmerwohnung mit Kochnische in Wattenscheid in der Hochstraße. In dem Gebäude befand sich auch ein Möbelhaus, wo ich gleich noch ein paar Zusatzmöbelstücke kaufen konnte. Insgesamt hatte das alles dann original Ruhrpott-Charme. Alles so eher Industrie- und Bergbaucharakter. Die gesamte Bebauung, das ganze Flair aber hatte irgendwie was. Es war ja schließlich tief im Westen, wo die Sonne verstaubt. Ich zog zunächst Bilanz der Verhältnisse und Strukturen des Betriebes in Bochum und sprach das dann alles einmal in Osnabrück durch, auch hinsichtlich erforderlicher Investitionen. Hier gab es auch keine Widerstände, wie bei den Millionenunternehmen aus Berlin. Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung klappte reibungslos. Das Verhältnis zum Alten, wie der Chef dort genannt wurde, war auch sehr gut. Einmal die Woche war ich dann in Osnabrück, meistens Freitag oder Montag, was ich immer mit der Fahrt von oder nach Hannover verbinden konnte. Die Frischzellenkur, die der Niederlassung in Bochum verpasst wurde, kam gut an. Die Abläufe und Strukturen wurden straffer, aber auch effizienter. Innerhalb kurzer Zeit konnten bereits erhebliche Kosten gesenkt werden, insbesondere auch durch veränderte Tourenplanungen. Die Kapazitäten des Lagers wurden effektiver genutzt, wobei wir auch einen Neukunden hinzugewinnen konnten. Es war auch ein Gleisanschluss vorhanden, indem wir dort auch Güter zur Verteilung täglich per Waggon angedient bekamen. Auch hier konnten durch veränderte Zeitplanung effektivere Abläufe gestaltet werden. So nahm innerhalb weniger Wochen die Organisation in Bochum bereits eine ganz andere Gestalt an. Eben auch durch die volle Unterstützung der Geschäftsleitung, was durch die Investitionen in neue Flurfördergeräte und den Fuhrpark wesentlich zum Aufschwung dort beitrug. Meine Feierabendzeit in Bochum verbrachte ich dann gelegentlich abends in einer Kneipe in der Innenstadt von Bochum, da ich ja die Straßenbahn in Wattenscheid bei mir vor der Tür hatte und somit ohne Auto auch in die Innenstadt fahren konnte. Oder ich ging in Wattenscheid, unweit meiner Wohnung in der Nähe vom Wattenscheider Rathaus in eine Gaststätte. Es war immer wieder köstlich für mich, die Leute aus dem Pott dort zu beobachten. Viele in der damals üblichen Einheitstracht, bunte Ballonseidenanzüge und immer einen flotten Spruch und große Klappe. In der Kneipe in der Innenstadt verkehrte einer, der immer große Töne spuckte, er wäre Ingenieur bei Opel in Bochum-Langendreer. Die Wirtin hat mir dann aber erzählt, dass er dort wohl einmal am Band gearbeitet hat. Nach seinen Erzählungen aber, hat er den Opel Manta wohl fast allein entwickelt. Dass der Manta zum Stilmittel und Kultobjekt des Ruhrgebietes wurde, kann ich anhand solcher Geschichten und Typen sehr gut nachvollziehen. Wenn der Ingenieur dann genug getrunken hatte, verließ er die Kneipe, schwang sich in seinem Ballonseidenanzug auf sein Moped mit Fuchsschwanz und zischte ab. Es war schon ein lustiges Völkchen dort in Bochum, aber immer optimistisch und auch trotzdem irgendwie bodenständig. Ein Menschenschlag, im Grunde grundehrlich, und wenn die wollten, dann konnten die auch richtig ranklotzen. Nach circa 3 Monaten in Bochum war es dann auch so, dass man meine Initiative und Expertise auch in Osnabrück mitnutzen wollte. So war ich jetzt regelmäßig zwischen Bochum und Osnabrück am Pendeln. Ich bekam dann auch einen neuen Firmen-PKW, gehobene Mittelklasse mit eingebautem Autotelefon. Mit den Handys war das noch nicht so die Zeit. So war ich nun aber ständig erreichbar, was letztlich auch ein großer Vorteil war, weil damit auch die Zeit auf der Autobahn produktiv genutzt werden konnte. Und nach Ablauf meiner Probezeit dort, wurde mir auch Prokura erteilt. Die Wochenenden verbrachte ich aber in Hannover. Dort hatte ich ja nun auch jemanden, mit dem ich einen Großteil meiner Zeit gemeinsam verbrachte. Sie wohnte jetzt auch größtenteils bei mir. Aus Zeitgründen ging ich nun nicht mehr regelmäßig zu den Heimspielen der Roten. Als Aufsteiger in die erste Bundesliga hielten sie sich aber jetzt etwas besser als beim letzten Bundesliga-Aufenthalt. Nach 3 Vizemeisterschaften in den letzten 5 Jahren gewann Werder Bremen in der Saison 1987-88 die deutsche Meisterschaft. Während die Bremer in den Jahren zuvor hauptsächlich für ihren Offensivfußball bekannt waren, so war es in diesem Jahr die starke Defensive mit nur 22 Gegentoren, die entscheidend für den Titelgewinn war. Bereits 3 Spieltage vor Ende der Saison stand der SV Werder als Meister fest. Trainer Otto Rehhagel prägte den Begriff der kontrollierten Offensive. Mit beigetragen zur Meisterschaft der Bremer hat auch der 2:1-Sieg von 96 über die Bayern. Da war ich natürlich auf der Osttribüne auch dabei. Hannover 96 beendete die Saison auf den 10. Tabellenplatz, der VfL Bochum wurde 12. Zum Spiel VfL gegen 96 am Dienstag, den 19. April 1988 um 20 Uhr hatte ich 3 der größten VfL-Fans aus dem Bochumer Büro ins Stadion an der Castrop-Herrstraße eingeladen. Vor 15.000 Zuschauern endete das Spiel 1:1 durch das Ausgleichstor der Roten in der 87. Minute. Ein Ergebnis, wo wir alle friedlich mitleben konnten. Der Bierkonsum bei einem Fußballspiel im Pott ist aber offensichtlich noch höher als bei uns in Hannover. So oft, wie dort die Leute aufgestanden sind zum Bier holen, erinnerte mich das irgendwie an den Fenway Park in Boston.
Zweimal Survival, erst mit dem Fahrrad, dann auf dem Standesamt.
Mit Mirko machte ich nun über Pfingsten eine Fahrradtour mit Zelt und Selbstverpflegung. Jeweils von Freitag bis Montag. Unsere erste Tour führte uns in die Lüneburger Heide, erster Campingplatz bei Bergen an der Aller, weiter zum Wilseder Berg, dann bis zum Campingplatz Südseecamp bei Witzendorf und über Hermannsburg, Campingplatz an der Oertze zurück. 3 Übernachtungen im Zweimannzelt, Gaskocher und Kochgeschirr, Tütensuppen und Dosenessen. Richtiger Survival-Trip. Wir haben das dann noch weitere Jahre immer Pfingsten gemacht. Einmal den Weserradweg, Hannover, Holzminden, Polle, Hameln, Hannover. Und das nächste Jahr dann Nordsee von Norddeich über Dornumersiel, Neuharlingersiel, Huxiel bis Wilhelmshaven, aber hier war An- und Abfahrt mit dem Zug. Aber alles mit der Survival-Ausrüstung. Nur Frühstück haben wir immer vor Ort gekauft. Immer bei gutem Wetter, nur an der Nordsee natürlich permanent Gegenwind. Während es jetzt beruflich wieder erfolgreicher, herausfordernder, aber auch entspannter lief, hat mich dann wohl auch insgesamt so ein Harmoniebedürfnis beschlichen. Jedenfalls kam ich auf die Idee, man könnte ja mal wieder heiraten. Und irgendwie und wann, muss ich dann wohl auch einmal einen Antrag gemacht haben. Plötzlich war ich mittendrin in solchen Planungen. Für die Feier wurde ein elegantes Lokal in Gutshorn bei Langenhagen ausgesucht. Das war bekannt für exklusive Küche und Feiern. Auf der Einladungsliste standen dann insgesamt so circa 60 bis 70 Personen, von Verwandtschaft, Bekanntschaft, über Nachbarn bis hin zum harten Kern der Altstadtklique. Geheiratet wurde dann im Oktober 1988 auf dem Standesamt in Hannover, welches sich im alten Rathaus befindet, das in der Altstadt liegt. Deshalb fand natürlich der obligatorische Umtrunk und auch die dazugehörige Zeremonie bei Karl Chen statt. Dort vor der Kneipe war alles aufgebaut, was traditionell zu einer niedersächsischen standesamtlichen Trauung alles gehört. Sägebock mit Holzstamm und rostiger Säge, Holzblock zum Einschlagen von krummen Nägeln und viele lustige Sachen mehr. Dazu gab es reichlich Wodka und Sekt und jede Menge Konfetti, wodurch sich die Knochenhauer Straße in eine bunte Gasse verwandelte. Für die Fahrt zum Feierrestaurant stand ein Oldtimer, ein Citroën Traction Avant, bereit. Kitschiger ging es dann schon nicht mehr. Die Feier bot dann alles, was erwartet wird. Gutes Buffet, Musik von einer Dreimann-Band, Tanz, einschließlich dem von mir so geliebten Hochzeitstanz, sowie Spiele, dazu noch ein paar lustige Reden. Wobei die lustigste und bewegendste aber von Karl Chen kam. Der konnte alles so direkt auf den Punkt bringen, vor allem alle Peinlichkeiten. Wie auch nicht anders zu erwarten, war es schon wieder hell, als Schluss war. Langer Tag für die Bedingungen, gab dafür aber anständig extra Tipp. Nun war ich also das zweite Mal verheiratet. Ob es nun das letzte Mal war, wird man sehen. Hochzeitsreise fiel aber aus, es stand noch viel Arbeit für mich an in Bochum und in Osnabrück. Hatte noch nicht einmal mehr Zeit, wieder zu Peter zu fliegen. Weiter ging es für mich immer wieder neue Ansätze zu finden, wie man Dinge noch effizienter und effektiver machen kann. Dadurch, dass meine Ideen und Visionen in Osnabrück beim Alten immer auf offene Ohren stießen, wenn auch vielleicht nicht alles unmittelbar umsetzbar war oder umgesetzt werden konnte, so motivierte das immer wieder aufs Neue, weitere Opportunitäten zu untersuchen. Das Tagesgeschäft in Bochum lief soweit gut, die Mitarbeiter dort kannten ihre Aufgaben. Probleme wurden im Team bewältigt, und es ist nun einmal im Speditionsgeschäft so, dass da immer wieder die verschiedensten Probleme auftreten. Die Ursachen dafür sind so vielseitig, dass alleine schon in der Vielfalt ein enormes Potenzial an Fehlerquellen steckt. Das Entscheidende ist deshalb für einen guten Mitarbeiter, dass er die meisten Probleme bereits im Ansatz erkennt, initiativ wird und versucht, diese dann möglichst zu vermeiden. Am häufigsten treten solche Probleme auf bei nicht eingehaltenen Terminvorgaben, aber auch bei Beschädigung der Güter und bei Verlust. Das Wichtigste, was ich den Mitarbeitern dort vermitteln konnte, war es, offensiv mit den Problemen umzugehen und ausreichend zu informieren. Was anfänglich noch etwas schwierig und steif war, hat sich aber im Laufe der Zeit dort eingebrannt und machte somit auch für die Mitarbeiter das Arbeiten wesentlich entspannter. Insgesamt war es ein sehr gutes Klima, welches dort nun herrschte. Im Tagesgeschehen war ich nun kaum noch direkt involviert. Im Fußball lief es für Hannover 96 dann in der neuen Saison 1988-89 wieder einmal nicht so gut. Gerade einmal 4 Siege standen auf der Habenseite und ganze 19 Pluspunkte wurden erreicht. Das reichte dann wieder einmal nur zum letzten Tabellenplatz und damit erneuter Abstieg in die zweite Liga. Damit stand auch die weitere wirtschaftliche Konsolidierung auf der Kippe. In der ersten Bundesliga setzte FC Bayern München erneut ein Ausrufezeichen mit der 11. deutschen Fußballmeisterschaft. Eine weitere Erläuterung der Hintergründe, weshalb die Bayern so dominant sind in der Bundesliga, erübrigt sich an dieser Stelle zunächst sicherlich. Irgendwie war ich persönlich jetzt auch in der Saison 1989-90 ein Wanderer zwischen den Fußballwelten. Der Club aus meinem seinerzeitigen Hauptarbeitsplatz, VfL Bochum, spielte noch in der ersten Liga, erwarb sich dann aber, weil er immer am Rande der Abstiegsplätze taumelte, den Beinamen die Unabsteigbaren. Der Club aus meinem Hauptwohnsitz, Hannover 96, spielte wieder in der zweiten Liga. Der Club aus dem Ort meines Zweitwohnsitzes, SG Wattenscheid 09, spielte ebenfalls in der zweiten Liga und auch der Club aus dem Ort meines Zweitarbeitsplatzes, der VfL Osnabrück, spielte in der zweiten Liga. Mit nunmehr 3 Clubs in der zweiten Liga, war die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass einer davon in die erste Bundesliga aufsteigen könnte. Und tatsächlich, die SG 09 aus Wattenscheid spielte in der Liga oben mit. Mäzen und zeitweise auch Präsident der SG Wattenscheid 09 war der Textilunternehmer Klaus Steilmann. Die Steilmann-Gruppe war zu diesem Zeitpunkt das größte Textilunternehmen Europas. Als Präsident des Fußballvereins SG Wattenscheid 09 holte er bereits 1974 den argentinischen Star Carlos Babington in die zweite Liga. Steilmann war ein erklärter Gegner der Eingemeindung Wattenscheids 1975 nach Bochum und fuhr deshalb ein Auto mit Essener Kennzeichen. Die Ambitionen des Mäzens und Sponsoren gingen nach eigener Erklärung in Richtung erste Bundesliga. Und tatsächlich, als Tabellenzweiter stieg die SG 09 in der Saison 1989-90 mit Trainer Hannes Bongartz in die erste Bundesliga auf. Wattenscheids Aufstieg in die Bundesliga sorgte bei der Konkurrenz nicht nur für Freude. Der Manager des FC Bayern München, Uli Hoeneß, bezeichnete es als das Schlimmste, was der Bundesliga passieren konnte. Außerdem wurde der Verein vielfach als Graue Maus bezeichnet. Nun zeigte ein Club, der in der Tat nicht gerade als besonders attraktiv wahrgenommen wurde, der es durch die finanziellen Möglichkeiten eines Sponsors aber bis in die erste Liga geschafft hat, allen anderen, bis natürlich auf die Bayern und vielleicht noch ein oder zwei anderen Clubs, dass sich Erfolg tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt kaufen lässt. Das führte natürlich auch bei den nicht wirtschaftlich so erfolgreichen Vereinen durchaus zu Irritationen. Nun war ich, wenn ich in Wattenscheid war, im Laufe der Zeit sehr oft auch in einer dortigen Gaststätte im Zentrum des Ortes, habe da auch sehr oft gegessen und an der Theke das eine oder andere Bier getrunken. Der Wirt kannte mich auch inzwischen und wir haben uns oft über Fußball unterhalten. Er war leidenschaftlicher Anhänger der SG 09. Außerdem war die Gaststätte auch so eine Art Vereinslokal der SG. Auch einige Spieler verkehrten gelegentlich dort. Da der zweite Platz und somit der Aufstieg bereits vor dem letzten Spieltag feststand, war dann auch auf der Feierrunde der Mannschaft ein Abstecher in das Lokal geplant. Dazu wurde ich vom Wirt auch mit eingeladen. Das letzte Spiel der SG 09 gegen Darmstadt fand am Donnerstag, den 17. Mai 1990 im Lohrheide-Stadion statt. Die Mannschaft sollte dann so gegen 23 Uhr dort im Lokal eintreffen. Die Feier mit den Gästen, die der Wirt eingeladen hatte, fing aber schon früher an. Das Spiel endete dann 0-0, was aber niemanden mehr weiter dort interessierte. Und tatsächlich trafen dann die Spieler mit Trainer Hannes Spargel-Tarzan-Bongartz kurz nach 23 Uhr dort ein, hatten wohl aber bereits in der Kabine ordentlich vorgeglüht. Es wurde dann die übliche Feiersause von Fußballern, die immer wieder das Vereinslied und andere altbekannte Fangesänge und Fußballlieder anstimmten und aus voller Kehle losgrölten. Mit dabei waren solche Namen wie Uwe Neuhaus, Thorsten Fink, der später dann bei den Bayern spielte, Uwe Ciskalle, der ebenfalls danach für die Bayern und auch Schalke 04 spielte, Stefan Emmerling, der danach auch einmal kurz bei den Roten spielte. Nun war es zwar schön dabei zu sein, aber ich war ja kein Anhänger des Vereins, so dass sich die Freude in Grenzen hielt. Aber da natürlich Getränke und Häppchen frei waren, und ich ja auch eingeladen war, blieb ich dann noch eine Zeit in der Runde, ging aber noch, bevor die Feier da zu Ende war. Aber trotzdem interessant mal dabei gewesen zu sein, wie Berufssportler sich doch noch über so einen Aufstieg, der natürlich für jeden auch ein finanzieller Schritt nach vorne war, freuen und ausgelassen feiern konnten. Das hatte dann auch schon wieder etwas Authentisches, was eben auch zum Fußball gehört. Nur noch, um der Chronistenpflicht Genüge getan zu haben, Hannover 96 wurde Achter und mit den Zuschauerzahlen ging es bei einem Schnitt von 7.916 auch wieder in den Keller. Deutscher Fußballmeister wurde nunmehr zum 12. Mal der FC Bayern, wie im Vorjahr wieder vor dem 1. FC Köln. Aber das wichtigste Ereignis 1989 war natürlich der Fall der Mauer. Und das war auch das Ereignis, was insbesondere den Jahres- bzw. den Jahrzehntwechsel bestimmte.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.